Das Thema sexueller Missbrauch, das beschäftigt die katholische Kirche weiter. Klare Richtlinien zum Umgang mit Schutzbefohlenen und Missbrauchsopfern, die gibt es seit 2002. Lange wurde aber eine Überarbeitung dieser Richtlinien gefordert. Nach 2010 gibt es jetzt die dritte Auflage sozusagen dieser Leitlinien und der Trierer Bischof Dr. Stefan Ackermann ist der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz und hat wesentlich an der Überarbeitung mitgewirkt. Guten Tag, Bischof Ackermann.
Guten Tag, Herr Schlegel.
Warum war denn eine Überarbeitung der Leitlinien nötig?
Wir hatten uns 2010 die Frist gesetzt, dass wir ad experimentum die Leitlinien für 3 Jahre in Kraft setzen, sodass jetzt klar war, nach Ablauf der 3 Jahre wird noch einmal geguckt, welche Erfahrungen haben wir gemacht. Wir werten das aus und arbeiten das ein, was sozusagen auch in den letzten 3 Jahren an Erfahrungen gewachsen ist. Und da hat sich herausgestellt, das war doch eine ganze Menge. Man sieht allein, der Umfang ist jetzt nochmal um 4 Seiten angewachsen. Aber das hängt eben mit den Erfahrungen der letzten 3 Jahre zusammen.
Es geht in diesen Leitlinien um den Umgang von kirchlichen Angestellten mit Kindern und Jugendlichen. Neu ist jetzt auch, dass auch erwachsene Schutzbefohlene erwähnt werden. Warum wurde das hinzugefügt?
Ja, wir mussten ja schon sehen, und das gilt jetzt nicht einfach für den kirchlichen Bereich, sondern insgesamt, dass da, wo Menschen besonders schutzbedürftig sind, das heißt natürlich in einer Obhut, in der Pflege von anderen sind, dass auch da ein Risiko besteht, dass Menschen sexuelle Gewalt erleiden, missbraucht werden, etwa da, wo Menschen mit Behinderung sind oder in einer besonderen Pflegesituation. Wir haben bewusst gesagt, wir erweitern den Anwendungsbereich auch auf diese Gruppe hin. Die römischen Leitlinien, die Normen sehen ja vor, die sagen also Menschen, die deren Vernunftgebrauch habituell eingeschränkt ist, die werden Kindern und Jugendlichen in dieser Frage gleichgestellt. Und wir haben gesagt, das nehmen wir auf und erweitern deshalb auch den Anwendungsbereich.
Es wird auch davon gesprochen, dass sowohl kirchliches als auch weltliches Recht zu beachten ist bei der Prävention und Aufarbeitung. Weshalb wird das so deutlich gemacht?
Damals 2010 war ja der unmittelbarer Anlass für die Überarbeitung auch der Vorwurf, der im Raum stand, vor allen Dingen von der Bundesjustizministerin, dass die Bischöfe sich nicht an das staatliche Recht halten, das heißt kirchliches Recht vor das staatliche Recht stellen. Da war damals ja klar zu machen und auch zu präzisieren, wie verhalten sich diese beiden Bereiche, kirchliches und staatliches Recht zueinander. Und von daher war in der Fassung von 2010 sehr stark der Blick in diese Richtung gerichtet. Wir haben jetzt auch nochmal in den letzten 3 Jahren gesehen, es braucht auch Präzisierungen innerkirchlicher Art, etwa dann, wenn es um Ordensangehörige geht, aber natürlich auch im Kontakt mit der Glaubenskongregation in Rom ist nochmal deutlich geworden. Wir wollen auch nochmal deutlich machen, was sind die sozusagen Regelungen im innerkirchlichen Bereich, sodass, glaube ich, jetzt doch beide Rechtskreise auch nochmal präziser und systematischer dargestellt sind.
Einen wichtigen Teil der Leitlinie nimmt ja auch die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen aus der Vergangenheit ein. Wie genau soll die denn aussehen?
Also die Leitlinien, die schauen ja vor allen Dingen auf die einzelnen Fälle. Also da, wo es Vorwürfe gibt, wo es Hinweise gibt, wo auch Beschuldigungen da sind, da das Verfahren festzulegen, verbindlich, wie wird damit umgegangen. Aufarbeitung ist ja sozusagen dann auch nochmal in einem größeren Horizont zu sehen. Das ist ja mehr eine Frage zum Beispiel der Forschung, der Institution als Ganzer. Das ist aber jetzt sozusagen nicht der Fokus der Leitlinien. Hier geht es um die Verfahrensfrage, wie ist das dann, wenn es eine Meldung gibt, sei es, dass sie sozusagen aktuell ist oder dass sie auch weiter zurückliegt aus der Vergangenheit.
Sprechen wir noch kurz über den Umgang mit den Tätern. Die Rückkehr von straffällig gewordenen Mitarbeitern in den kirchlichen Dienst wurde schon des Öfteren kritisiert. Auch da wurden die Regelungen zum Umgang überarbeitet. Welche neuen Regelungen gibt es jetzt bei diesem Thema?
Ja, man muss ja nochmal unterscheiden, auch wenn die Beschuldigungen Kleriker treffen, dann ist natürlich das Kirchenrecht greift da nochmal stärker als etwa, wenn es sich um kirchliche Mitarbeiter im Sinne der Pastoral oder auch in anderen Bereichen der Kirche geht. Da haben wir ja auch gesagt, die Leitlinien gelten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wobei dann eben analoge Anwendungen stattfinden. Bei den Klerikern war es ja so, dass wir bei den Leitlinien 2010 vor allen Dingen auch geschaut haben, wenn es darum geht, was geschieht mit jemandem, der wirklich auch straffällig geworden ist, der Täter ist, was ist da denkbar an künftigem Einsatz? Wir haben ja vor allen Dingen geschaut auf die Schwere des Vergehens, auch die Strafe, die zu verhängen ist, natürlich immer in enger Abstimmung mit der Glaubenskongregation in Rom. Und zweitens haben wir geguckt, wie ist das Risiko? Also die forensische Begutachtung soll ja dazu dienen, zu schauen, wie ist das Risiko, ob jemand, ob es dann ein Gefährdungspotenzial gibt, auch künftig. Und wir hatten klar gesagt, es gibt die Einschränkung. Natürlich wird jemand, der Täter geworden ist, nicht mehr eingesetzt im Bereich von Kinder- und Jugendarbeit. Aber das heißt natürlich auch nicht mehr im allgemeinen Feld der Pastoral, etwa als Pfarrer, weil ja da immer Kinder und Jugendliche in diesem Feld mit dazugehören. Und jetzt, das ist eine Erfahrung nochmal der letzten 3 Jahre, würde ich sagen, kommt als Gesichtspunkt noch dazu, das, was die römischen Normen als Ärgernis bezeichnen. Also da, wo Ärgernis erregt wird durch einen Einsatz eines Klerikers, der Täter geworden ist. Das heißt, da geht es nochmal um die Glaubwürdigkeit des Dienstes, um den Ansehensverlust. Es kann ja jemand auch nur pastoral wirksam arbeiten, wenn er akzeptiert ist, angenommen ist. Und da mussten wir ja in den letzten 3 Jahren feststellen, selbst wenn jemand eine Strafe erhalten hat, sich seiner Verantwortung stellt, wenn auch nach dem Urteil der Fachleute kein Risiko von jemandem ausgeht, trotzdem kann dann das Problem sein, er wird nicht angenommen, weil die Pfarreien, weil Institutionen sagen, nein, wir akzeptieren einen solchen straffällig gefordenen Priester nicht. Also dieses Moment ist noch dazugekommen, zu sagen, das muss auch mitbedacht werden, wie ist sozusagen der Ansehensverlust auch des Amtes bei einer solchen Straftat.
Wie geht es jetzt denn weiter? Werden die Leitlinien denn weiter auch nach und nach gemäß Ihren Erfahrungen überarbeitet werden?
Ja, natürlich geht es jetzt darum, dass die Bischöfe das sozusagen für sich einzeln in Kraft setzen, in den Diözesen, das sozusagen, wie wir es vorher auch gemacht haben, etwa durch die Veröffentlichung in den kirchlichen Amtsblättern. Aber das ist ja sozusagen die Verbindlichkeit, zu der wir uns geeinigt haben als Bischöfe. Und es ist auch jetzt wieder eingetragen, dass nicht nach 3, sondern erst nach 5 Jahren auch wieder eine Auswertung stattfindet, dass man nochmal schaut, wie haben sich jetzt die überarbeiteten Leitlinien bewährt? Gibt es Dinge, die noch zu ergänzen sind? Welche Erfahrungen werden wir in den nächsten 5 Jahren machen, sodass man sozusagen automatisch auch da nochmal eine sozusagen Überprüfungszäsur eingezogen hat.
Die Deutsche Bischofskonferenz hat neue Leitlinien im Umgang mit sexuellem Missbrauch herausgegeben. Am Telefon war dazu der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, der Trierer Bischof Dr. Stefan Ackermann. Ihnen vielen Dank für das Gespräch.